Ja, so ein Pech aber auch. Die Kinder haben heute keine Sonntagsschule, müssen jetzt hier bleiben. Unsere Tochter mag eigentlich auch immer Sonntagsschule, freut sich, wenn Sonntagsschule ist. Aber okay, jetzt seid ihr hier und ich versuche euch so ein bisschen mit in die Predigt hineinzunehmen. Ich hatte eigentlich überlegt oder geplant, über ein anderes Thema zu sprechen, aber ich wurde jetzt in den letzten Gottesdiensten nochmal daran erinnert. Wir haben ja Einschulungsgottesdienst und dann habe ich ein bisschen umgeplant und heute ein anderes Thema gewählt, was ich meine, ein bisschen besser passt zu dem heutigen Tag. Und da ja nicht nur hier in Marienheide, auch in Meinerzhagen, auch in Gummersbach Einschulungsgottesdienst ist, ist meine Frau und oder unsere Tochter eingeladen von ihrer Cousine auch zu einem Einschulungsgottesdienst. Und deswegen bin ich heute alleine da. Also die sind alle gesund, nur woanders zu Besuch zum Gottesdienst. Ja, ich habe für meine Predigt heute eine merkwürdige Überschrift gewählt. Eine Frage, die lautet: Bist du Zwischenhändler oder Endverbraucher? Jetzt rattert es überall in den Köpfen und jeder denkt, ja, wohin geht die Reise der Predigt? Es ist noch so sehr oberflächlich, das habe ich bewusst oberflächlich gehalten, erstmal die Frage, die Überschrift. Aber ich denke einfach so jetzt im Laufe der Predigt, dann wird man wissen, worauf ich hinaus will. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung für die Kinder. Vielleicht wissen nicht alle Kinder, was ist ein Zwischenhändler, was ist ein Endverbraucher. Vielleicht Zwischenhändler, ich denke mal, die meisten Kinder werden schon mit ihren Eltern einkaufen gewesen sein. Ja, im Supermarkt, beim Aldi und Lidl und wie sie alle heißen. Und jetzt Lidl, da sind viele Produkte, Lebensmittel, Süßigkeiten etc., Früchte. Und hat jetzt Lidl oder Aldi, haben die jetzt selber die Produkte hergestellt oder? Nein. Also das heißt, Lidl und so weiter, die stellen die Produkte nicht selber her, sondern zum Beispiel Früchte und so weiter werden irgendwo, vielleicht sogar im Ausland, ja nicht produziert, aber die wachsen da. Und dann kauft Lidl oder Aldi oder andere Supermärkte, die kaufen die Produkte. Und was macht dann die Frau in der Kasse? Die isst die ganzen Produkte alleine, oder? Ja, wahrscheinlich nicht, das macht, würde sie nur einmal machen. Nein, wir oder ihr, eure Eltern, wir gehen in den Supermarkt und kaufen zum Beispiel Äpfel, Bananen und was machen wir damit? Wir essen die auf. Also in dem Fall sind dann wir Endverbraucher, wir sind das letzte Glied in der Kette. Ja, wir essen das dann. Lidl oder der Supermarkt, er bekommt etwas, ja, kauft etwas, bekommt etwas und gibt es dann an uns weiter. Also Lidl oder der Supermarkt ist in diesem Fall der Zwischenhändler und wir sind Endverbraucher. Und jetzt so diese Frage, die Überschrift: Bist du Zwischenhändler oder Endverbraucher? Ja, jetzt würden wir natürlich sagen, in diesem Fall sind wir dann Endverbraucher, aber ich will das ja nicht darauf beziehen, auf Lebensmittel oder wie wir einkaufen und so weiter. Da kommen wir gleich drauf. Dann wird es, denke ich mal, klar, wohin die Reise geht. Als Christen sind wir bei Gott zu Hause und unterwegs zu den Menschen. Bei Gott zu Hause, wenn wir das so hören, das heißt, dass wir in Gottes Nähe, in seiner Gegenwart, das bekommen, was wir in unserem Leben brauchen. Wenn wir vielleicht traurig sind, dann bekommen wir dort Trost. Wenn wir vielleicht mutlos sind, wenn wir wieder Antrieb brauchen, wenn wir Kraftstoff brauchen, sage ich mal, dann können wir bei Gott tanken. Wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Schwierigkeiten haben, da können wir uns an Gott wenden. Zu Gott wenden, da bekommen wir Hilfe. Wenn wir vielleicht gesündigt haben, wenn wir gefallen sind, wenn wir etwas gemacht haben, was wir vielleicht nicht mal unserem besten Freund erzählen wollen, dann sind wir auch bei Gott zu Hause. Wir dürfen es Gott sagen. Gott versteht uns. Gott wird uns nicht auslachen. Gott ist derjenige, der mitfühlen kann, der weiß, wie es uns geht. Bei Gott, da dürfen wir uns wirklich zu Hause fühlen. Wenn wir seine Hilfe brauchen, dann ist er immer bereit zu helfen. Und er kann nicht nur einfach mit Worten trösten, sondern er ist wirklich derjenige, der echt und wirklich trösten kann. Als Kinder Gottes sind wir bei Gott zu Hause und unterwegs zu den Menschen. Wir sind nicht immer so, dass wir an Gottes, ja, Brust liegen oder immer in seiner Nähe sind und dann, ja, das ist so unser Leben, sondern wir sind auch im Alltag. Wir sind unterwegs zu den Menschen. Wir dürfen und sollen unsere Hilfe anbieten. Wir sollen und dürfen Friedensstifter sein. Wir können auch anderen Menschen zum Trost sein, Trost spenden, Tröster sein. Wir können und sollen freundlich sein den anderen gegenüber. Wir sollen Liebe üben. Ja, unterwegs zu den Menschen, auch Jesus Christus, diese frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzubringen, weiterzusagen. Als Christen sind wir, wie gesagt, bei Gott zu Hause und unterwegs zu den Menschen. Und sowas Ähnliches hat Gott einmal, oder den gleichen Gedanken hat Gott einmal vor vielen, vielen Jahren einem Menschen gesagt. Wir wollen das einmal lesen. 1. Mose Kapitel 12. Aus dem Alten Testament. 1. Mose Kapitel 12, die Verse 2 und 3. Oder ich lese von 1, von 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also ich sagte ja, Gott sagte so einen ähnlichen Gedanken oder den gleichen Gedanken zu einem Menschen, zu Abraham. Und er sagt zu Abraham hier: Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und, und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Also Gott will Abraham segnen und er oder und du sollst ein Segen sein. Auf diese beiden Gedanken wollte ich heute etwas eingehen. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist etwas Besonderes, was hier anfängt in dieser Geschichte mit Abraham. Gott, oder hier fängt etwas an, wo Gott eine besondere Beziehung zu den Menschen aufbauen will, in Abraham. Und er sagt so, es heißt ja einfach so: Abraham, du sollst aus deinem Vaterhaus oder Vaterland oder aus deiner Verwandtschaft ausziehen. Und Gott verspricht ihm etwas und sagt ihm etwas und sagt: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Das verspricht er ihm. Und sagt, was ich mit dir vorhabe, sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und ich will dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Also viele Versprechen gibt Gott hier Abraham. Wie ist das bei uns? Sind wir auch gesegnet? Wie ist das, wenn wir vielleicht morgens aufstehen und in den Spiegel schauen, können wir dann auch sagen: Ich bin gesegnet? Oder vielleicht fragen wir uns, oder dabei stellt sich vielleicht die Frage: Ab wann ist man gesegnet? Ja, jetzt denkt jemand vielleicht: Ja gut, Gott sagt hier, ich will dich segnen, aber unter welcher Voraussetzung vielleicht? Denkst du ja, wo ist der Haken? Unter welcher Voraussetzung will Gott segnen? Wir wollen einmal die Verse noch mal durchlesen und hört mal zu. Findet ihr hier die Voraussetzung, unter welcher Voraussetzung Gott Abraham segnen will? Ich lese von Vers 2. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dann lesen wir ab Vers 4 weiter, dann geht es schon sofort weiter. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Also was war die Voraussetzung? Keine. Ja? Also Gott sagt nicht, ich werde dich oder ich will dich segnen, wenn du... Punkt, 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 ja? Gott sagt nicht hier, ich will dich segnen, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Gott beruft Abraham und sagt, komm, zieh aus deiner Verwandtschaft aus. Und er sagt zu ihm, ich will dich segnen. Ab wann bist du gesegnet? Bei einigen Christen ist das so, oder ich sage das mal anders so, habt ihr das auch schon mal so erlebt, wenn, ich sage jetzt an einem Samstag zum Beispiel, ja, man hat sich so ein bisschen am Freitag vielleicht vorgenommen, es ist wieder Samstag, ein freier Tag, wo wir nicht zur Arbeit müssen und ich will dieses und jenes, man hat so einige Dinge, die man erledigen will und man hat sich so einiges vorgenommen und dann so am Ende des Tages stellt man so fest, ey, das ist wunderbar, alles ist heute so wunderbar gelaufen, alles hat geklappt, was ich mir vorgenommen habe, hat alles geklappt, die Kinder haben irgendwo mitgemacht, waren gehorsam, haben sich nicht besonders viel gestritten und einfach alles harmonisch abgelaufen, der Tag? Hattet ihr auch schon mal so einen Gedanken, dass ihr dann so abends gedacht habt, also wirklich, der Tag war gesegnet und ich bin wirklich gesegnet worden an diesem Tag? Hattet ihr auch schon mal sowas oder bin ich da der Einzige? Ja, ich glaube, ihr könnt das so ein bisschen mitfühlen oder versteht, was ich meine. Manchmal hat man so Tage, wo man sagt, es ist wirklich alles so wie am Schnürchen gelaufen und man sagt, es war wirklich ein gesegneter Tag und ich bin wirklich heute gesegnet worden. Aber ist man nur dann gesegnet oder hat man dieses Lebensgefühl des Segens nur dann, wenn Tage so ablaufen? Wenn man so sich einiges vorgenommen hat am Tag und es trifft alles so ein und es läuft alles so wunderbar am Schnürchen. Und bei einigen Christen ist das leider so, die meinen, ja, wenn alles so wunderbar am Tag verlaufen ist, dann kann ich sagen, wirklich, ich bin gesegnet, der Herr hat den Tag gesegnet, ich bin wirklich ein Gesegneter. Bei einigen Christen ist das leider so, sie sagen, wenn wirklich alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann bin ich gesegnet. Andere sind dann ein bisschen einfacher gestrickt und sagen, okay, vielleicht, wenn nicht alles muss unbedingt 100% sein, ich weiß, es ist so ein bisschen menschlich auch, geht nicht immer alles 100%, aber wenn so der größte Teil vielleicht des Tages oder das Größte, was wir uns so vorgenommen haben, wenn das dann so stimmt, dann können wir sagen, das war wirklich ein gesegneter Tag und ich bin gesegnet. Das wäre doch auch schon mal ein bisschen besser, ja, als wenn man sagt, wenn alles 100% passt, dann bin ich gesegnet. Oder man sagt, ich bin gesegnet, egal wie der Tag verläuft. Ob ich vielleicht in einer gewissen Zeit lebe oder ein Zeitabschnitt in meinem Leben ist, wo ich vielleicht finanzielle Schwierigkeiten habe, wo mein Arm nicht heilt, wo meine Wunden nicht heilen, wo mein Kopf wehtut oder andere Dinge wehtun, wo das eine oder andere mir über den Kopf wächst, wo einfach mir alles langsam zu viel wird, können wir da auch noch morgens aufstehen und sagen, ich bin gesegnet? Oder setzen wir das an Voraussetzungen? Oder knüpfen wir das an Voraussetzungen und sagen, wenn das und das eintrifft, dann bin ich gesegnet? Manchmal ist es dann so, ja, sagt, wenn noch das passieren würde oder wenn ich noch das hätte, dann kann ich wirklich sagen, ich bin gesegnet. Oder sagen wir uns so, oder haben wir so dieses Lebensgefühl, dieses Bewusstsein, wir sind gesegnet als Kinder Gottes. Ich glaube, das ist gut, wenn wir so sagen können, ich bin gesegnet. Wie ist das so bei Gott? Vielleicht können wir uns das so ein bisschen vorstellen, ja, wenn Gott in Anführungszeichen morgen aufsteht, dann sagt, ach, heute wieder denjenigen, mein Kind, ja, das war jetzt überhaupt nicht lieb am letzten Tag oder am vorigen Tag und heute muss ich ihn wieder segnen. Das ist für mich eine richtige Überwindung, mein Kind zu segnen. Ob das wohl so bei Gott ist? Oder ist Gott eher ein Gott, der gerne segnet? Der ohne Voraussetzungen sagt, ich will dich segnen. Wir wollen einmal lesen im Neuen Testament, Epheser 1. Tut mir leid, ich habe es heute nicht an die Tafel, an die Leinwand oder nicht mit der Präsentation gemacht, dass wir die Bibelstelle mitlesen. Da war ich ein bisschen zu faul. Aber müsst ihr einfach umso mehr zuhören oder gut zu hören. Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Da schreibt Apostel Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Grundwelt gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Warum? Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbens zu unserer Erlösung, dass wir ein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also Apostel Paulus schreibt hier auch nicht irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Nein, es heißt hier, wir sind gesegnet worden mit allem geistlichen Segen. Aber nicht nur mit dem geistlichen Segen, Gott sorgt auch dafür, dass es uns irdisch nicht schlecht geht, dass wir auch hier sagen können, wir sind gesegnet. Also ab wann sind wir gesegnet? Als Kinder Gottes dürfen wir uns dessen bewusst sein, wir dürfen wissen, wir sind gesegnet, unabhängig davon, wie der Tag verläuft, unabhängig davon, wie es uns geht. Gott gibt einfach seine Verheißung, Gott sagt es uns, wir sind gesegnet, weil wir seine Kinder sind. Und so war auch Abraham gesegnet, weil Gott ihn berufen hat, weil er sagt, du sollst ausziehen und ich will dich segnen, ohne Wenn und ohne Aber. Wie ist das denn bei den Kindern? Was meint ihr? Seid ihr auch gesegnet? Oder ist das nur für Erwachsene? Also dann nickt jemand und sagt nein. Also nicht nur die Kinder, auch nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder. Wie seid ihr denn gesegnet, frage ich mal. Okay, ich helfe euch. Ihr seid vielleicht noch ein bisschen schüchtern. Denkt mal, dass ihr Eltern habt. Vater, Mutter, ich denke mal, ist das nicht ein Segen für euch auch? Dass ihr nicht nur Vater habt oder nicht nur Mutter habt, sondern Vater und Mutter habt? Heutzutage ist es nicht selbstverständlich, dass man Vater und Mutter hat. Manchmal ist es so, dass jemand vielleicht stirbt, aber manchmal trennen sich auch die Eltern. Dann ist das schwierig für die Eltern und für die Kinder. Dass die Eltern für euch sorgen. Ist das nicht auch ein Segen, dass ihr da gesegnet seid? Dass die Eltern euch einiges kaufen können, dass ihr in den Urlaub fahrt. Und viele, viele Dinge, ich glaube, wenn ihr darüber nachdenkt, dann werdet ihr auch feststellen können und sagen, wir sind gesegnet. Ja, obwohl es manchmal bei euch nicht immer alles so wunderbar läuft. Ja, vielleicht auch mit den Geschwistern, mit den Eltern. Aber trotzdem könnt ihr auch, glaube ich, sagen, wir sind gesegnet. Sogar ist es sogar ein Segen, ja, dass man zur Schule gehen kann. Ja, zumindest für die erste Zeit. Und dann wird das mehr vielleicht bei dem einen oder anderen dann vielleicht zum Fluch. Ja, man geht ungern zur Schule, aber trotzdem, das ist ein Segen, auch dass man zur Schule gehen kann. Auch die Kinder sind gesegnet. Jetzt noch einmal zu meiner Überschrift. Bist du Zwischenhändler oder Endverbraucher? Also wir sind Nutznießer des Segen Gottes. In diesem Fall, wollen wir da Endverbraucher sein oder sollen wir da Endverbraucher sein oder sollen wir hier eher Zwischenhändler sein? Diese Überschrift, die hinkt ein bisschen, weil eigentlich ein Zwischenhändler, der kauft etwas und verkauft etwas, ja, aber wir bekommen es geschenkt und dürfen und sollen es auch geschenkt weitergeben. Deswegen so ein bisschen hinkt das, aber mir ist einfach nichts anderes eingefallen als Zwischenhändler. Oder kauft umsonst, ja, gut. So ein Händler wird nicht lange überleben, aber okay, so, ja. Also wollen wir in dieser Beziehung, wollen wir da einfach nur Endverbraucher sein? Oder war Abraham nur Endverbraucher? Oder war er in diesem Fall Zwischenhändler, ja? Das ist, wenn man den Segen Gottes bekommt, man kann jetzt sagen, okay, ich habe den Segen Gottes bekommen, aber ich muss doch jetzt darauf achten, dass er auf einmal nicht weniger wird, ja, dass mir das nicht zwischen den Fingern irgendwie zerrinnt. Und so laufen einige immer dem hinterher und achten darauf, dass mir ja nichts weggenommen wird, dass ich ja nicht zu wenig Segen habe und dass es mir ja gut geht und dass ja keiner von meinen Segnungen Anteil haben soll, dass nur ich alleine Nutznießer bleibe. Und so ist man manchmal so als Christ so ein bisschen dem hinterher und denkt, ja, ich will gesegnet sein, ich bin Endverbraucher. Gott segnet mich und ich bin froh dabei und so soll es auch bleiben. Nein, so soll es nicht bleiben. Wir wollen in diesem Fall, wollen wir Zwischenhändler sein, dass wir das, was wir von dem Herrn bekommen, den Segen, den wir von dem Herrn bekommen, dass wir ihn auch an andere weitergeben. Und Gott hat zu Abraham gesagt, nicht nur, du sollst ein Segen sein, sondern ich will dich segnen, sondern du sollst ein Segen sein. Ja? Nicht nur ich will dich segnen, du sollst alles für dich beanspruchen und verbrauchen, genießen, sondern auch du sollst Abraham ein Segen sein. Das war die Seite Gottes. Gott hat gesagt, ich will dich segnen, das ist meine Seite, das ist das, was ich erfüllen will, was ich tun will. Aber du auf deiner Seite, du sorge dafür, sei ein Segen für andere. Wie ich schon gesagt habe, Gott hat das nicht an eine Voraussetzung geknüpft. Und das sehen wir auch ganz gut, als Gott mit Abraham dann einen Bund eingeht. Und heute, wenn wir vielleicht einen Vertrag abschließen oder einen Bund mit jemandem schließen, ja, wenn zum Beispiel jetzt in die EU beitreten möchte, dann macht man das so, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann wird man sich irgendwo einig und dann kommt irgendwann der Moment, man unterschreibt hier und dann ist das so ganz offiziell, dieses Land gehört jetzt mit zur EU. Früher war das ein bisschen anders, ja, man hat da nichts unterschrieben, sondern das war so damals, Gott hat damals zu Abraham gesagt, du nimm einige Tiere. Dankeschön. Gott hat zu Abraham gesagt, nimm einige Tiere und diese Tiere sollst du auf die Hälfte teilen. Und leg diese Tiere so hin, ja, so wie so eine Allee, also gegenüber, leg die hin. Und dann war das so, gingen beide Vertragspartner, das heißt in diesem Fall eigentlich Abraham und Gott, müssten dahin durchgehen, um diesen Bund zu schließen. Und einfach diese Tiere sollten bedeuten, wenn ich oder der andere den Bund übertritt oder gegen den Bund verstößt, dann soll mit mir das geschehen, was mit den Tieren geschehen ist, dass sie ja getötet werden oder dass sie umkommen. Das Interessante war, jetzt wollte Gott mit Abraham einen Bund schließen und er sagt zu Abraham, mach das so. Abraham macht das alles so fertig und die Tiere liegen da und jetzt wartet Abraham auf Gott, dass Gott kommt und jetzt wollen die den Bund schließen. Aber wir lesen da Interessantes, dass Abraham dann in einen tiefen Schlaf fällt. Jetzt so ein wichtiger Moment, Gott will mit Abraham einen Bund schließen und Abraham fällt in einen tiefen Schlaf. Und Gott, er als eine Feuersäule oder als ein Rauch, als ein Feuer, er geht zwischen den Tieren hindurch und Abraham schläft dabei. Abraham ist da nicht hindurchgegangen. Also Gott will Abraham zeigen und sagen, ich habe mit dir einen Bund geschlossen, aber das ist ein einseitiger Bund. Das heißt, Gott sagt, ich will dich segnen, du hast jetzt keinen Bund geschlossen. Das heißt, wenn du den Bund übertreten würdest, ja, dann gelten meine Verheißungen trotzdem. Dann würden sie theoretisch nicht mehr, oder ich wäre nicht mehr gebunden, dich zu segnen. Aber er sagt, ich gehe alleine hindurch, das, was ich dir versprochen habe, gesagt habe, dabei will ich bleiben. Aber wenn du deine Voraussetzungen nicht erfüllst oder nicht, ich sag mal, nicht immer lieb bist, dann gilt das, was ich versprochen habe, gilt immer noch. Also Gott macht das hier bewusst so, dass er sagt, ich will einen Bund schließen, aber ich gebe mein Versprechen. Und ich weiß, Abraham, du bist nicht in der Lage, du bist nicht imstande, immer ja vielleicht die Voraussetzungen zu erfüllen. Und genauso ist das eigentlich auch bei uns. Gott von seiner Seite sagt, auch wenn ihr untreu seid oder werdet, so bin ich doch treu. Gott will uns segnen, so wie er Abraham gesagt hat, ich will dich segnen. Nun zu dem zweiten Teil, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wie war Abraham denn ein Segen für andere? Wie war Abraham ein Segen für die anderen? Gott hat versprochen, ich will dich segnen. Gott war Träger, Abraham war Träger dieses Segens. Und überall, wo Abraham hingekommen ist, war Gott mit ihm. Und ja, manchmal denkt man so, ja gut, wenn wir jetzt vielleicht joggen gehen oder einkaufen gehen, irgendwie ist uns das nicht so bewusst, ist Gott mit uns. Ja, Gott ist immer mit uns dabei. Egal wo Abraham war, egal wo Abraham hingeschickt wurde, Gott war mit ihm. Gott hat sein Umfeld gesegnet. Obwohl Abraham auch nicht immer lieb war, nicht immer ehrlich war. Ja, wir sehen das an dem Beispiel, wo er seine Frau als seine Schwester ausgibt. Ja, in Ägypten, meine ich, war das. Er gibt sie als seine Schwester aus und fast wäre der der König oder der Pharao, König da von Ägypten, wollte sich seine Frau zur Frau nehmen, und Gott hat das noch so gelenkt, dass es alles gut wurde. Also Abraham war da auch nicht immer ganz korrekt, und trotzdem war Gott immer mit ihm. Gott hat ihn gesegnet. Aber nicht nur bei Abraham, wir sehen das auch in seiner Nachkommenschaft, dass Gott das gesegnet hat. Zum Beispiel bei Jakob, wenn wir die Geschichte von Jakob lesen, dann sehen wir, wo er bei seinem Onkel Laban war. Und der Onkel hat das selber festgestellt und sagt, ja, solange Jakob da war, es blühte alles. Die Tiere haben sich wunderbar vermehrt, es gab gute Ernten, ja, und Tiere waren damals einfach so der Wohlstand. Ja, wir haben heute Geld, sag ich mal, wenn man viel Geld hat, gilt man als wohlhabend. Früher waren das einfach auch Tiere, ja, wenn man viele Tiere hatte und man gesund war, das war ein Zeichen von Wohlstand, das war auch ein Zeichen von Segen. Und bei Jakob sehen wir das, als er da war, Gott segnete Jakob auch, und er war zum Segen für sein Umfeld, für seinen Onkel. Oder bei Josef zum Beispiel sehen wir das auch, als er nach Ägypten verkauft wurde. Ja? Auch bei ihm sehen wir, es lief nicht alles immer wunderbar. Und trotzdem glaubte er Gott, er vertraute Gott. Und was für ein Segen konnte er werden. Ja, eigentlich wäre wahrscheinlich auch ganz Ägypten damals zugrunde gegangen in dieser Hungersnot, die damals Gott geschickt hat, wenn Gott nicht Josef dafür gebraucht hätte und wirklich ein Segen war für ganz Ägypten und um viele andere Länder, die da waren. Es wäre wirklich eine riesige Hungersnot, die viele, viele Menschen das Leben gekostet hätte, hätte Gott Josef damals nicht zum Segen gesetzt für andere, für Ägypten und für viele weitere Völker. Oder bei Daniel sehen wir auch, dass Daniel Gott gehorsam war und er glaubte, obwohl er in der Löwengrube war, er glaubte an Gott. Gott hat ihn auf eine wunderbare Weise gesegnet und bewahrt. Und wenn wir dann so weiter die Geschichte betrachten mit Daniel, dass er ihn wirklich zu einem sehr hohen Mann gemacht hat und dass er wirklich ein Segen war in seinem Umfeld. Von Jesus lesen wir, dass er, als er auf dieser Welt war, was für ein Segen war er für viele Menschen. Er hat Kranke gesund gemacht, er hat Blinde wieder sehend gemacht, die lahm waren von Mutterleib an, also von der Geburt. Die konnten wieder gehen. Menschen, die hungrig waren, hat er gespeist, Wunder getan. Ja, wir können das lesen in Apostelgeschichte 3. Da wird das in einer Predigt erwähnt. Auch nochmal in Bezug auch mit Abraham. Apostelgeschichte 3. Vers 25 und 26. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach: Durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Ja? Also hier sehen wir das, was Gott damals Abraham versprochen hat. Das ging so über viele, viele Jahre und hat sich erfüllt. Und hier greift das Petrus in der Predigt auf und sagt, für euch Juden in erster Linie ist diese Verheißung gegeben. Ihr seid gesegnet durch Abraham und Jesus Christus ist in allererster Linie für euch gekommen, dass ihr gesegnet werdet und dass ihr euch von euren bösen Werken bekehrt. Das war dieser Segen, eigentlich der wichtigste Segen in Jesus Christus, dass die Menschen sich bekehren, dass ein jeder Mensch, so wie Abraham, diese Beziehung zu Gott haben kann. Also Abraham war ein Umfeld, ein Segen in seinem Umfeld, wo er war. Auch viele andere Menschen, Männer und Frauen in der Bibel, waren ein Segen für andere, für ihr Umfeld. Also, weil wenn Gott mit uns ist, dürfen und sollen wir ein Segen sein für unser Umfeld. In 1. Petrus 3, Vers 9, da lesen wir: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Also wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid. Also dieser Vers ruft uns eigentlich auch dazu auf, nicht nur dann ein Segen zu sein, wenn andere uns vielleicht mit Liebe begegnen, wenn die anderen für uns irgendwo ein Stück weit Segen sind, sondern auch dann ein Segen zu sein in unserem Umfeld für die anderen, wenn uns etwas Böses angetan wurde, wenn wir vielleicht beleidigt wurden, wenn wir unfair behandelt wurden, wenn die Menschen nicht so gut sind zu uns, dass wir trotzdem nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern dass wir sie vielmehr segnen und für sie ein Segen sein sollen. Denn dazu sind wir berufen. Ja, jetzt sagt jemand, ja, ich kann das überhaupt nicht. Ja, wie soll ich, wenn ich vielleicht so denke, wenn jemand mir Böses tut, und wie soll ich da ein Segen sein? Das ist wirklich nicht einfach. Und sagt, ich kann das nicht, ich bin doch kein Multitalent, ich bin doch nicht vollkommen. Aber wir dürfen wissen, dass derjenige, der mit uns ist, der immer mit uns ist, dass er ein Multitalent ist, dass er vollkommen ist und dass er das wirken kann, dass er uns dabei helfen kann, ein Segen zu sein in unserem Umfeld, da wo wir sind, weil er dabei ist. Ich durfte jetzt diese Woche oder jetzt in der Arbeitswoche, durfte ich auch, glaube ich, ein Segen sein für eine Frau. Mein Chef bat mich, dass ich einmal dahin bei uns zur Verladestelle komme. Da ist ein LKW gegen eine Leitplanke bei uns gefahren auf dem Hof und ich kam dahin. Ich sollte ein paar Fotos machen, dass so ein bisschen die Kontaktdaten aufnehmen. Ich kam dahin und dann sah ich die LKW-Fahrerin, sie war gerade dabei, so ihre Kontaktdaten und so weiter aufzuschreiben, kurz den Unfall zu schildern. Ich sollte ein paar Fotos machen, da vom LKW vor der Leitplanke. Und ich kam da hin und sagte, was ist passiert? Die erzählte mir, ja, ich wollte zur anderen Firma, habe mich hier verfahren und der Chef hat ihr erklärt, ja, du sollst links und dann nochmal links und die ist dann, sag ich mal, die Feuerwehrauffahrt hochgefahren, da war Ende und dann musste sie rückwärts wenden und hat einfach die Leitplanke übersehen, ist dagegen gefahren. Und ja, vielleicht können wir uns das so vorstellen, ja, zur falschen Firma gefahren, dort noch was beschädigt. Und dann ging auch noch die Plane nicht auf. Da ist so ein Innensechskant, da steckt man so eine Kurbel rein, dann dreht man die Kurbel und dann fährt die Plane auf an der Seite. Und sie probierte das dann und meinte, oh, das war dann verbeulter oder das war gestaucht, passte nicht mehr rein. Die meinte, die bringen mich um, sagte die. Ich konnte ihr auch nicht viel helfen. Dann habe ich die paar Fotos gemacht, die Kontaktdaten aufgenommen. Ich sage, warte mal, ich hole mal ein bisschen Werkzeug. Dann versuchen wir mal hier, dass wir das mit der Kurbel hinkriegen. Da habe ich dann Werkzeug geholt, da haben wir das so ein bisschen gerade gekloppt, so dass dann die Kurbel reinpasst und glücklicherweise funktionierte dann das noch, dass die Plane aufgingen und so konnte die dann, habe ich ihr dann nochmal den Weg erklärt, wie die dann zu der Firma hinkam, wo die hin wollte und so konnte die dann fahren. Und ich denke, ja, was ich vielleicht noch sagen könnte, vielleicht hätte ich ihr noch sagen können, ja, Gott segne dich, das habe ich dann jetzt irgendwie nicht gemacht. Ist mir dann so später eingefallen. Aber ich glaube, hier auf diese Art und Weise konnte ich ein Stück weit ein Segen für diese Frau sein. Vielleicht wurde sie, wie sie gesagt hat, nicht umgebracht. Vielleicht wurde die noch schwer verletzt am Leben gelassen. Weiß ich nicht dafür. Aber das zeigt so ein bisschen, wie verzweifelt die Frau war. Ja. Und ich glaube, ich konnte auch wirklich ein Segen für sie hier sein. Jetzt fragt man sich, ja, Segen sein, ist das nicht einfach nur irgendwo Hilfsbereitschaft? Ja, ein Stück weit ist das wirklich so, oder ein großer Teil ist das wirklich so, dass wir hilfsbereit sind. Aber ich denke, das, was ich so ein bisschen verpasst jetzt hatte, dass ich vielleicht auch ihr sage, oder dass es mir so bewusst war, ich will ein Segen sein, dass ich vielleicht auch ihr sagen könnte, ja, Gott segne dich. Vielleicht, dass ihr einfach so mit auf den Weg geben könnte, was ich leider nicht gemacht habe. Denk mal, wenn wir das einfach so aus dieser Überzeugung, also aus diesem Bewusstsein machen oder helfen, ich will ein Segen sein, oder ich bin ein Segen, Träger und ich will für andere ein Segen sein, dann ist das doch noch ein bisschen mehr als einfach nur Hilfsbereitschaft. Und das wünsche ich einfach mir und uns, dass wir auf diese Art und Weise für andere zum Segen sein können. Ein weiterer Punkt, wie war Abraham noch zum Segen? Abraham war zum Segen, indem er Fürbitte eingelegt hat. Das, was wir auch heute gemacht haben, ja, wir hatten das an der Wand, die Gebetsanliegen. Abraham war ein Segen, in dem er Fürbitte eingelegt hat. Wir erinnern uns an diese Begebenheit. Das fand ich auch so ganz interessant. Gott sagt, sollte ich meinem Knecht Abraham vorenthalten, was ich vorhabe? Und dann sagt Gott Abraham, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. Ihre Sünde ist so groß geworden, und das Geschrei und das, was sie dort treiben, das ist so groß vor oder so schlimm geworden, ich werde Sodom und Gomorra vernichten. Und Gott sagt das und teilt das Abraham mit. Und Abraham, er legt hier Fürbitte ein. Und Abraham sagt, solltest du den Gerechten mit dem Ungerechten einfach alle auf einen Haufen, alle vernichten? Bist du wirklich so ein Gott, der den Gerechten mit den Ungerechten vernichten will? Und er sagt, wenn wenigstens 50 in der Stadt sind, würdest du Sodom und Gomorra verschonen? Und Gott sagt, ja, wenn 50 da wären, würde ich verschonen. Und Abraham sagt, okay, 50 ist ein bisschen viel, sagen wir 45. Und Gott sagt, ja, auch bei 45 würde ich Sodom und Gomorra nicht vernichten. Und Abraham sagt, ja, und wenn es 40 wären, auch dann, wie geht es dann weiter? 30, 20 und 10. Selbst wenn 10 Gerechte da wären, hat Gott gesagt, würde ich die Stadt nicht, oder würde ich Sodom und Gomorra, die Städte nicht vernichten. Aber es fanden sich auch so viele nicht da. Ich weiß nicht, dachte so nach, vielleicht vielleicht darf Lot Abraham danken, dass Lot am Leben geblieben ist, dass Gott ihn herausgeführt hat, weiß ich jetzt nicht. Kann ich mir vielleicht vorstellen, dass Abraham da auch irgendwo mitgewirkt hat, dass Gott Engel geschickt hat und dass die Lot aus dieser Stadt oder aus diesen Städten herausgeführt haben, dass Lot nicht mit untergehen musste. Und dann lesen wir dort, dass Abraham dann wieder an dem Ort stand, wo Gott mit ihm gesprochen hatte und er sah die Rauchwolken aufsteigen. Gott hat Sodom und Gomorra vernichtet. Abraham war ein Segen durch seine Fürbitte. Das Eigenartige ist dabei, dass Gott hier seine Bitte eigentlich nicht erhört hat, oder? Gott hat doch gebeten, dass er die Stadt nicht vernichten soll. Aber manchmal ist das auch so in unserem Leben, wenn wir für etwas bitten, aber es kommt nicht so, wie wir vielleicht bitten, und trotzdem sind wir ein Segen dabei. Die Stadt wurde vernichtet. Es fanden sich keine 10, Gott kam entgegen, Abraham entgegen, hat auf seinen Wunsch, auf seine Bitte hin, ist Gott ihm entgegengekommen. Die Städte wurde trotzdem vernichtet, aber manchmal ist das nicht manchmal auch so bei uns im Leben. Vielleicht wollen wir ein Segen sein oder wir sind ein Segen, indem wir für andere Fürbitte einlegen, indem wir vielleicht um Heilung bitten oder beten, dass jemand gesund wird oder für andere Dinge beten und denken, ja, wir sind nur dann ein Segen mit unserer Fürbitte, wenn das genauso eintrifft, wie wir beten und bitten. Aber nein, nicht nur dann sind wir ein Segen durch unsere Fürbitte, wenn das so eintrifft, sondern wir sind schon dann ein Segen, wenn wir bereit sind, für andere zu beten. Wenn wir sagen, das, was ihm passiert ist oder das, dieses Problem, was er hat, das soll auch zu meinem Problem werden. Ich will es zu Gott bringen, ich will für ihn beten. Dann oder auf diese Art und Weise können wir für andere ein Segen sein. Das Letzte, wir haben hier gelesen, dass durch ihn, das heißt durch Abraham, sollen alle Menschen gesegnet werden. Abraham soll ein Segen für alle Menschen werden. Durch Abraham können heute alle Menschen diese Beziehung zu dem liebenden Vater, zu Jesus Christus haben. Das ist dieser Segen, wir haben es gelesen, dieser Segen Abrahams. Er kam durch Jesus Christus, durch Jesus Christus ist es für alle greifbar geworden, dieser Segen Abrahams. Jetzt kann ein jeder Mensch, auch jeder von uns hier, kann diese Beziehung, so wie Abraham diese Beziehung zu Gott, dem Vater hatte, zu Gott hatte, so dürfen auch wir und können auch wir heute diese Beziehung zu dem Vater haben, eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Durch Abraham sind auch wir heute Nießer oder Nutznießer dieses Segens. In Galater 3, Galater 3:13-14 heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen, empfingen durch den Glauben. Ja, hier lesen wir das noch einmal, dass der Segen Abrahams durch Jesus Christus zu allen Menschen gekommen ist. Wenn wir vielleicht so ein bisschen den Punkt 2 und 3 zusammenfassen, Fürbitte für andere, dass wir dadurch ein Segen sein können. Vielleicht so ein Gedanke oder etwas, was uns vielleicht so ein bisschen dabei helfen kann. 111, 1, 1, 1. An einem Tag für eine Person eine Minute beten. Noch einmal 111, vielleicht so als Eselsbrücke zu merken. 111, 1, 1, 1. An einem Tag für eine Person eine Minute beten. Ob wir nicht auf diese Art und Weise für andere zum Segen werden können. Wir können und sollen zum Segen sein für andere. Aber nicht immer ist das so, dass wir für andere zum Segen sind. Letztlich liegt es an uns, liegt es an unserer Entscheidung. Wir können einmal den Segensspuren nachgehen, die Gott bereitet hat und somit zum Segen werden für andere. Oder aber wir können uns dafür entscheiden, dass wir den Fluchspuren nachgehen und so ja nicht zum Segen für andere sind. In Jakobus heißt es, Jakobus 3, 7 bis 11, denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Also Gott segnet uns, wir sind Segensträger, aber letztlich liegt es an uns, an unserer Entscheidung, ob wir für andere ein Segen sein wollen, ich will ein Segen sein, oder auch nicht, ob wir ein Segen sind oder nicht. Und wie es hier heißt, Jakobus schreibt hier, ja, eigentlich mit einer Zunge, es liegt irgendwo an uns, ja, weil wir können beides. Wir können einmal die Segensspuren denen nachfolgen, in diesen Segensspuren gehen oder in den Fluchspuren. Genauso mit unserer Zunge. Wir können etwas Gutes tun, aber wir können auch mit der gleichen Zunge etwas Böses tun. Es liegt an uns. Wir können uns entscheiden. Und Jesus war für uns wirklich ein großes Vorbild, wie er sich immer wieder aufs Neue entschieden hat und dass so sein Lebensmotto und sein Lebenswerk war, für andere zum Segen zu sein. In 1. Petrus 2, 21 und 23, 1. Petrus 2, 21 und 23 bis 23, da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch, und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen oder diesen Segensspuren. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Der Apostel Petrus, er sagt, Jesus Christus, er ist uns ein großes Vorbild. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen, so wie seine Kinder sein sollen. Und so in seinen Fußstapfen sollen wir genauso gehen. Wir sollen diese Segensspuren gehen, die Gott bereitet hat. Gott hat für jeden Menschen oder für seine Kinder hat er immer Möglichkeiten oder schafft er Situationen, wo wir uns entscheiden können, gehen wir den Segensweg, gehen wir auf diesen Segensspuren, um für andere ein Segen zu sein, oder wir dürfen oder können uns entscheiden, den anderen Weg des Fluches zu gehen und nicht ein Segen für andere zu sein. Ich möchte abschließen mit einigen Versen aus Matthäus 25. Matthäus 25, 31 bis 34. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich. Eine Frage an dich. Bist du auch dabei? Bist du auch ein Gesegneter? Bist du auch, oder kannst du auch sagen, ich bin gesegnet? Ich bin durch Jesus Christus, dass er auf diese Erde gekommen ist. Ich habe ihn angenommen in mein Herz, in mein Leben. Er wohnt in mir. Gott ist bei mir. Er segnet mich. Und ich will ein Segen sein für andere. Und dann wird auch einmal der Herr zu dir sagen, kommt her zu mir, ihr Gesegneten. Wir sind gesegnet. Zusammenfassend möchte ich sagen, wir sind gesegnet, unabhängig davon, wie es uns geht, weil wir Gottes Kinder sind. Auch die Kinder sind gesegnet, weil sie Eltern haben, weil sie vieles bekommen. Aber Gott will auch, dass wir ein Segen sind. Wir sind nicht einfach gesegnet, damit es uns gut geht, dass wir Endverbraucher sind, sondern dass wir Zwischenhändler sind, dass wir den Segen weitergeben. Die Kinder gehen jetzt wieder zur Schule. Einige werden zum ersten Mal zur Schule gehen. Und da werden auch die Kinder viele Gelegenheiten haben, entweder diesen Segensspuren nachzugehen und ein Segen zu sein für andere Kinder, für die Mitschüler, oder aber den Fluchspuren nachzugehen und dann eben nicht ein Segen zu sein. Und ich wünsche uns Erwachsenen, uns, die wir Jesus Christus nachfolgen, dass wir Gesegnete ein Segen für andere sind, dass die Kinder auch gesegnet ein Segen sein können in der Schule oder da, wo ihr euch befinden werdet, aber auch diejenigen, die vielleicht noch nicht sagen können, ich bin gesegnet, ich bin ein Kind Gottes geworden, dass auch ihr Kinder Gottes werdet, dass ihr Jesus Christus aufnehmt und dann auch den Segen Gottes empfangt und auch den Segen weitergeben könnt. Gott helfe uns daran und ich wünsche auch mir, dass ich durch diese Predigt für euch ein Segen sein kann.